werden Games immer allgemeiner und langweiliger und decken alles ab und es ist überhaupt kein Spaß mehr drin? Oder werden Games immer nischiger und werden nur noch für drei, vier Spezialisten gebaut und die kriegen alles, was sie wollen? Und was macht man als Indie-Entwickler in Deutschland aus der ganzen Sache? Willkommen bei einer neuen DevPlay-Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Klose, Managing Director bei Deck13.
Ich bin Adrian Gosch von Black Forest Games, Gründer und Geschäftsführer.
Jo, und ich bin Jan Theissen von KingArt Games, Gründer und Creative Director hier.
Und da haben wir natürlich sehr, sehr viel Kontakt mit Dingen, die in unseren eigenen Studios passieren. Da wollen wir ein bisschen was heute drüber erzählen. Wir wollen aber so generell auf ein paar Diskussionen mal einsteigen, die, glaube ich, viele Leute bewegen, immer wieder und wo man immer, immer wieder drüber sprechen kann. Und zwar, wo entwickeln sich Games eigentlich hin? Und ist das irgendwie cool oder ist das irgendwie, ist das für Gamer vielleicht blöd? Und wir sind an so einem ganz interessanten Punkt, glaube ich, gerade, wo irgendwie man das Gefühl hat, es gibt alles, also für jedes Interesse ist irgendwas dabei. Und auf der anderen Seite haben viele das Gefühl, alles wird irgendwie weich gekocht und alles wird irgendwie so Mainstream und so. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen durchnavigieren und mal ein bisschen überlegen, wie kommt es bei Leuten an, die Spiele in unserer Größenordnung machen. Unsere Größenordnung, da können wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen, wir können Jan und Adrian ein bisschen was erzählen, sind ja so, ich sag mal, 80 bis 100 oder ein paar mehr Mitarbeiter in unseren Studios. Unsere Spiele nennt man oft Double-A-Spiele, weil die ganz großen Titel werden Triple-A genannt, wo die Leute dann teilweise 200, 300 Millionen Budget für ihre Spiele haben. Die haben wir nicht. Aber wir können schon auch einiges in unsere Spiele rein investieren. Wir haben ganz gute Finanzierung. Das heißt, wir sind so ein Stück darunter. Was heißt das? Was bauen wir? Was sollen wir bauen? Und bei was sollen wir bauen? Stellen wir auch gleich mal ein paar Fragen, zum Beispiel an dich, Jan. Ihr habt ja wirklich eine große Menge an verschiedenen Genres auch mal so abgegrast. Ihr wart bei Point-and-Click-Adventures und dann habt ihr mit den Zwergen ja auch ein spezielles RTS gemacht, wenn man es so nennen kann. Und jetzt habt ihr Iron Harvest rausgebracht, was ja auch so eine ganz spannende Marke ist. Wie ist dein Gefühl, gerade aus der Sicht, du kannst Entscheidungen mit beeinflussen, die euer Studio trifft. Du kannst mit beeinflussen, was für ein Spiel ihr wirklich macht, was für eine Marke, was für ein Genre. Was sind so Gedanken? Denkt man dann so, oh, wir müssen mehr Geld verdienen und wir machen jetzt irgendwie was, was für eine größere Masse funktioniert? Oder denkt ihr, wir haben so eine ganz tolle Idee und es ist ganz egal, was der Markt sagt, wir hauen da rein. Wie geht ihr an sowas ran, wenn ihr das nächste Spiel macht? Und wie geht ihr mit so Trends um?
Ja, zwischendurch haben wir auch nochmal ein Turn-Based-Strategy-Game gemacht
Auch
und
das noch, genau.
genau, im Prinzip war das wirklich lange Zeit so ein bisschen unser Ding, dass wir halt gesagt haben, wir schauen uns um nach Genres oder Subgenres, die nicht bedient werden oder wenig bedient werden. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, hey, wir machen ein Rundenstrategiespiel à la Battle Isle damals und haben halt gesagt, wir machen Kickstarter und fragen, ob Leute Bock drauf haben auf ein Rundenstrategiespiel. Hatten halt genug Leute Bock drauf. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wie wäre es mit Echtzeitstrategiespielen? Haben Leute vielleicht Bock auf Echtzeitstrategiespiele? Hatten genug Leute Bock drauf. Aber das sind halt alles so, ich sag mal, Genres, die nicht riesengroß sind und vielleicht für die ganz Großen nicht interessant genug sind, weil eben man da jetzt nicht unbedingt 5 Millionen, 10 Millionen Stück von verkauft, die aber trotzdem interessant sein können und jetzt im Fall von Echtzeitstrategie halt auch vielleicht zu komplex und zu schwierig sind für Indie-Entwickler. Und das war dann halt für uns häufig so ein Ding, dass wir halt gesagt haben, hey, wir wollen lieber sozusagen ein großer Fisch in einem kleinen Teich sein, als ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Und das hat lange Zeit für uns gut funktioniert. Und jetzt ist es ein bisschen so, oder wir gehen jetzt so ein bisschen so eine Phase, wo wir das zwar einerseits noch machen, ein Projekt geht nach wie vor in so eine Richtung. Wir haben jetzt aber auch ein anderes Projekt, was, ich sag mal, mehr in einem Mainstream-Genre sozusagen unterwegs ist, wo wir uns dann halt, ich sag mal, auf einmal mit sehr viel größeren Entwicklern oder größeren Budgets vergleichen lassen müssen. Und das ist einerseits natürlich eine Chance, weil du dann auf einmal das Potenzial hast, sehr viel mehr zu verkaufen von deinem Spiel. Gleichzeitig aber auch ein Risiko, weil du dann halt eben ja auf einmal verglichen wirst mit Studios, die sehr viel mehr Möglichkeiten hatten als du. Und das muss man halt immer abwägen, ne?
Und ist das so, würde ich jetzt direkt mal an Adrian weitergeben, weil Jan, du hast gerade gesagt, es gibt mehr Möglichkeiten, der Markt wird vielleicht größer, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Adrian, ihr habt euch schon, ich glaube, ich will nicht sagen schon immer, aber in sehr vielen Phasen mit Markenspielen beschäftigt. Das heißt, irgendeine Marke, die die Leute kennen, teilweise eure eigenen oder aus eurer Vergangenheit, wie Diana Sisters, was ihr zum Beispiel genommen habt und eine neue Version gemacht habt. Dann habt ihr Destroy All Humans gemacht, wo ihr ein Remake gemacht habt und Teil 2 gemacht habt. Und jetzt mit eurem neuen Projekt seid ihr auch wieder in einer super spannenden Markenwelt unterwegs. Jan hat gerade gesagt, da gibt es dann natürlich gewisse Limitierungen oder auch Erwartungen, weil man sich mit anderen messen muss, aber sicherlich auch Dinge, wo man nicht ganz frei in der Entwicklung ist und vielleicht gerade diesen von Jan besprochenen Indie-Spirit, wir wollen einfach mal was machen, was wir noch nie gemacht haben, vielleicht gar nicht so hat. Wie ist da euer Gefühl? Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr an so eine Marke rangeht? Ist es eher so ein Gefühl von so einem Käfig, aber dafür haben wir irgendwie einen tollen Stempel da drauf, oder ist es irgendwie was anderes?
Alles ist schon so, wie du sagst. Du hast, weil du dich eben ja in einem Wettbewerb befindest mit der Marke, hast du natürlich mal einen Marketingvorteil. Ja? Wenn du später das Spiel verkaufen willst, die Leute kennen das Spiel und oder kennen die Marke, kennen die IP und es gibt dir einfach mal einen Heads-up-Start, wenn es darum geht, das Spiel zu verkaufen. Aber du bist halt sehr stark gebunden. Ja, wenn wir jetzt Destroy Humans Remake, bist du ja extrem gebunden gewesen, dann konnten wir ganz wenig machen. Wir konnten dann Mission-Strukturen versuchen zu arbeiten, aber du konntest ja auch nicht über Bord werfen. Wir hatten die Vorgabe beim Zweier noch nicht mal. Beim ersten konnten wir noch zusätzliche Sprachaufnahmen machen, war die Vorgabe im zweiten keine mehr zu machen. Das heißt, du hast eins zu eins mit den Sprachaufnahmen vom ersten, vom ursprünglichen arbeiten müssen. Das heißt, es limitiert dich extrem. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir komplett neues Spiel machen. Für uns ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber dem Remake. Aber du musst dich da mit dem IP-Holder sehr eng abstimmen. Ja, aber das ist gerade, wenn du so eine riesen IP hast, wollen die natürlich überall mitreden. Das heißt, es ist tatsächlich diese zwei Seiten der Medaille. Einmal hast du eine super spannende IP, die auch eine riesen Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite musst du in bestimmten Bereichen wirklich im kleinsten Detail dich abstimmen. Es geht bis dahin, dass du dass du Concept Arts und 3D-Modelle von bestimmten Charakteren gar nicht weiter bearbeiten kannst, bevor du es okay hast. Ja. Für uns ist das, denke ich, ein Weg, uns auch als Studio weltweit zu etablieren. Irgendwann jetzt allein von der kreativen und von der Seite, was du als Entwickler machen willst, ist das Ziel schon irgendwann mal die Freiheit zu haben, selber alles zu gestalten. Das gebe ich da offen zu. Auch das ist ein Weg, ja. Und ich finde es super spannend, unser aktuelles Projekt, ja. Und ich denke, das wird auch ziemlich rocken.
Ich sag mal, im Idealfall seid ja auch irgendwann ihr die Marke, ne? Ich sag mal, wenn ihr jetzt mehrere Spiele gemacht habt, die die Leute gut finden und wo Leute Spaß dran hatten, und dann irgendwann machst du ein neues Spiel, was nicht auf einer IP basiert, dann hast du aber trotzdem vielleicht die Chance, dass die Leute es trotzdem kaufen, einfach weil sie wissen, okay, ich habe die letzten drei Spiele von denen gespielt, die waren alle super, und auf einmal seid ihr die Marke, und das ist natürlich
Ja,
das,
wenn
was
das
man am
so
liebsten
CD
hin will.
Projekt zum Beispiel, ne? Witcher,
CD
dann war ja
Projekt oder genau.
ursprünglich, jetzt ist Witcher, war ein Buch, ja, und jetzt ist Witcher, ja, ich das Spiel, ja. Okay, da gibt es auch noch ein Buch dazu, ja, und eine Serie, ja. Das ist der
Und
Traum.
Cyberpunk ist natürlich auch eine IP, aber ich sag mal, wenn du From Software zum Beispiel nimmst, ne, die können ja jetzt im Prinzip machen, was sie wollen, weil jeder sozusagen, also From Software ist die IP und nicht Dark Souls oder Demon's Souls oder
Das
Bloodborne.
war ja bei CD Projekt eigentlich ähnlich. Als sie Cyberpunk gemacht haben, hat das ja die ganze Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben der Witcher-Entwickler war.
Richtig.
Und ich meine, Cyberpunk war auch eine Marke, aber eher eine jetzt irgendwie aus den 90ern, die jetzt nicht so universell bekannt war, die sie eigentlich wieder bekannt gemacht haben. Und gut, das hat einen holprigen Release gehabt, leider, der das Studio sehr, sehr viel gekostet hat. Aber im Grunde genommen war es trotzdem sozusagen, CD Projekt ist ein Wahnsinnsstudio, und wenn die ein neues Spiel machen, dann hören alle hin und gucken alle hin, und viele Leute, glaube ich, würden es immer noch blind kaufen. Also ich finde, das ist schon ein Argument, was zieht. Und ich finde es auch ganz interessant, Adrian, wie du gerade gesagt hast, ja, man will dann schon auch irgendwo die Freiheit haben oder wieder mehr haben. Und mit wieder meine ich, ihr habt ja auch früher sehr viel an auch wirklich mehr Open-World-Rollenspielprojekten gearbeitet, die mit viel, viel Freiheit und viel spielerischer Freiheit einhergehen. Und ich kenne es ja so ein bisschen von uns mit Atlas Fallen und mit den Spielen, die wir vorher gemacht haben. Da haben wir auch diese Frage, was ja auch das Thema so ein bisschen der Folge ist, so, Wo geht es eigentlich hin? Und gehen wir vielleicht alle an irgendwelche Orte, die eher kompliziert für uns sind oder die vielleicht, ja, wo der Trend vielleicht gar nicht so gut für uns ist. Aber bei uns ist es ja auch so, dass wir mit The Search eher Spiele gemacht haben, die sehr, sehr spezifisch waren. So viele haben gesagt, Souls-likes, auf jeden Fall sehr, sehr Hardcore-Action-Spiele, wo es viel um Timing ging, um Nahkampf ging und wirklich die Bosse super knackig hart sind, sodass es viele Leute aus den Spielen gekegelt hat, wenn sie irgendwo im ersten oder zweiten Boss angekommen sind. Und Schwierigkeitsgrad gab es auch nicht. Das heißt, entweder man konnte es oder man musste das Spiel wegwerfen. Jetzt haben wir ein Spiel mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kann das auch jemand spielen, der oder die jetzt nicht super versiert in solchen Games ist. Ich sag mal, wenn man Spiele wie God of War oder Horizon Zero Dawn spielen kann, kann man das auch spielen. Und man kann es sogar noch auf leicht stellen. Haben wir das gemacht, um uns irgendwie da einen Markt anzubiedern? Oder ein bisschen, wie ihr es gerade gesagt habt, ist es vielleicht notwendig sozusagen, ist es auch ein Rahmen, der eher vom Genre und von den Leuten herkommt, die das spielen, weil die das erwarten, weil die Sachen haben wollen. In gewisser Weise würde ich sogar sagen, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir auch bei so einem Spiel uns überlegen mussten, okay, wenn das Budget höher ist, das fanden wir cool, wenn wir was Größeres bauen, können, fanden wir auch cool, müssen wir aber auch gewisse Regeln einhalten. Und bei uns war das zum Beispiel sehr schwierig für das Team, und da komme ich vielleicht gleich noch eine Frage an den Jan, für uns war das sehr schwer, für das Team dieses, naja, gewisse Sachen müsst ihr erfüllen, wo sie gesagt haben, warum sollen wir das erfüllen? Das ist doch unsere eigene IP, wir haben uns das ausgedacht und so weiter. Aber je mehr sozusagen jemand investiert in so ein Spiel, der Publisher, wenn es nun mehrere Millionen sind, die jemand dafür zur Verfügung stellt, wollen die Leute eine gewisse Sicherheit haben, dass das Geld auch zurückkommt. Das ist ja nichts, was man aus dem Fenster wirft und sagt, ja, macht mal, sondern es ist okay, wir wollen ein Action-Rollenspiel verkaufen in einer Fantasy-Welt. Wir wissen, wie das geht, aber dann müssen wir auch die Leute erreichen, die Bock haben auf ein Action-Rollenspiel in einer Fantasy-Welt. Und wenn ihr die Features alle nicht macht oder ganz anders macht, haben wir ein Problem, das zu verkaufen. Das heißt, bei uns war es schon so, dass dann der Publisher gesagt hat, ja, ist alles eure Idee, aber wenn wir das am Schluss verkaufen müssen, mit dem, was ihr am Anfang gesagt habt, was es ist, finden wir diese Mechanik komisch oder finden wir diese Art vom Spiel komisch, geht da bitte nochmal ran. Das heißt, auch da gab es auf einmal so einen Rahmen. Und das wäre so ein bisschen meine Frage auch an dich, Jan. Ihr habt ja zum Beispiel bei Die Zwerge auch mit einer Lizenz gearbeitet, mit Partnern gearbeitet, aber ihr habt ja sehr, sehr viel euch wirklich für das Spiel und für das ganze System selber überlegt. War das so ein bisschen auch bei euch ein Spannungsfeld zwischen was sind Anforderungen und Wünsche und zwischen was will das Team eigentlich machen? Oder ging das relativ einfach von der Hand in dem Fall?
Ich glaube, in so einem Fall geht es noch, weil es da wirklich vom Umfang her noch was anderes ist. Ne? Weil, ich sag mal jetzt, Zwerge, das hatte vielleicht ein Budget von, keine Ahnung, 1,5 Millionen Euro oder irgendwie sowas, wo man dann, das war auch schon eine Menge Geld natürlich, aber ich sag mal, wenn du Spiele machst, die zehnmal so teuer sind, dann gibt es auf einmal andere Anforderungen. Weil du kannst natürlich ein Stück weit sagen, okay, eine gute IP und ein vernünftiges Spiel, das verkauft immer X-Copies, das wird schon hinhauen. So. Nur wenn die X-Copies nicht ausreichen, dann musst du halt überlegen, okay, wo kommen die zusätzlichen Verkäufe her? Kommt es daher, dass wir mehr in die Breite gehen, dass wir versuchen, eine größere Zielgruppe anzusprechen, vielleicht mehr mainstreamig werden? Oder kommt es daher, dass wir sozusagen eine ausreichend große Zielgruppe halt ganz genau ansprechen und versuchen, da halt so gut wie jeden zu erreichen in dieser Zielgruppe? Das kann man ja auch machen. Man kann ja eben auch sagen, hey, wir haben keine Ahnung, irgendwie ein Hardcore-Side-Scrolling-Jump-and-Run, was halt, oder irgendwie, keine Ahnung, ein Fighting-Game, was halt irgendwie nur für Fighting-Game-Spezialisten irgendwie interessant ist. Dann kannst du davon keine 10 Millionen Stück verkaufen, aber musst du ja vielleicht auch nicht, weil ich sag mal, keine Ahnung, die 500.000 Leute, die halt irgendwie Hardcore-Fighting-Games gut finden, vielleicht kannst du ein Spiel speziell für die machen. Und wenn du dann davon halt 80, 90% der Leute erreichst, kann sich's halt auch gelohnt haben. Nur das ist halt natürlich immer so ein bisschen dieser Punkt. Man muss halt irgendwie immer. Man muss wissen, wo kann man die Leute finden. Und einfach nur, weil es theoretisch, ich sag mal, 20 Millionen Leute gibt, die Fußballspiele spielen, von denen spielen aber 95% irgendwie FIFA und nichts anderes. Also ist es halt kein Markt, wo du ernsthaft irgendwie 20 Millionen Leute erreichen kannst. Und deswegen, also man muss halt immer schauen, nicht nur, wie groß ist der Markt, sondern auch, kannst du die Leute erreichen. Gleichzeitig, wie gesagt, selbst wenn du das perfekte Spiel für eine bestimmte Zielgruppe machst, heißt es nicht, dass mehr Leute dieses Spiel spielen. Das war damals, oder heißt es halt, dass du die Zielgruppe komplett erreichst, aber nicht unbedingt neue Spieler in die Zielgruppe holst. Das war damals unser Problem bei Point-and-Click-Adventure und auch von anderen Point-and-Click-Leuten das Problem, dass sozusagen es gab ein paar Entwickler, die haben Point-and-Click-Adventure auf sehr hohem Niveau gemacht und die haben halt alle mehr oder weniger dasselbe verkauft. weil einfach jeder, der Point-and-Click-Adventure gut fand, hat halt irgendwie unsere Spiele, die von der Delic und die von der 13 und keine Ahnung gekauft. Und dann aber eben hat es irgendwann nicht mehr gereicht. Das hat halt gereicht, wenn man sozusagen ein kleines Team war, mit ein paar Leuten angesessen hat. Aber es hat halt nicht mehr gereicht, wenn das Team größer geworden ist oder alles teurer geworden ist in der Entwicklung und so weiter und man halt eigentlich auf einmal, keine Ahnung, doppelt so viel verkaufen müsste. Und dann hat man diese Leute einfach nirgendwo herbekommen. Ne?
Tatsächlich, Point-and-Click-Adventures ist da sehr, sehr spannend, weil du hast einfach eine sehr klar definierte Spielergruppe. Die ist halt so und so viele Leute. Und wenn du ein okayes Point-and-Click-Adventure machst, kannst du das 5.000 Spielern verkaufen. So, und das ist nicht besonders viel. Wenn du vielleicht ein großes mit einer super Marke hast, dann kriegst du vielleicht das Zehnfache davon, vielleicht sogar manchmal das noch mehr, aber eigentlich ist der Markt halt so klein, dass man es nur schafft, wenn man wirklich auch ein kleines Team hat und wenig Budget, um das wieder reinzukriegen. Also, und das kannst du ja auf andere Genres auch anwenden. Also, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wo das. Also hingehen ist jetzt die Frage, machen wir das, Jan, was du gerade gesagt hast? Firmen wie wir, bauen wir den perfekten Side-Scroller? Aber wo perfekter Side-Scroller, Adrian, ihr habt da ja auch mal versucht, wirklich komplett eine Nische zu bedienen. Und du hast auch in vergangenen Folgen schon erzählt, wie schwierig das war. Oder sind wir nicht mutig genug? Haben wir viele Leute und wir wollen große Budgets und auf einmal werden unsere Spiele alle mainstreamig und vielleicht langweilig? Entwickeln wir uns da zwangsweise hin? Und mit uns vielleicht noch andere, was ist so euer Gefühl ist. Kann man das uns vorwerfen? Kann man sagen, ja, ihr werdet ängstlich, ihr vermeidet das Risiko, ihr wollt große Budgets, ihr habt auch viele Leute in eurem Team, ihr müsst das vielleicht machen. Und dann ist die Innovation nicht mehr so an vorderster Front da?
Ich glaube, das ist immer so ein zyklisches Ding, ne? Weil man halt, die Leute fangen an, vielleicht ein bisschen vorsichtig zu werden und fangen vielleicht ein bisschen an, sehr mainstreamig zu werden, aber irgendwann hat dann auch das Publikum wieder genug davon und dann gibt es halt das eine Spiel oder die paar Spiele, die, ich sag mal, mutiger waren und die dann auf einmal super durch die Decke gegangen ist und dann sagt auf einmal jeder, warum machen wir nicht eigentlich ungewöhnlichere Spiele oder mutigere Spiele? Und dann funktionieren davon wieder ein paar nicht und dann fangen die Leute an, ja, lass mal wieder ein bisschen konservativer werden. Und insofern, das ist immer so ein Auf und Ab. Was ich spannend finde, ist, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und sich andere Medien anschaut, wenn man zum Beispiel in Richtung Film und in Richtung Musik schaut, weil ich finde, dass die beiden sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Du hast halt, bei Film geht es sehr stark wirklich in diese Blockbuster-Ecke. Du hast halt ein paar riesige Filme pro Jahr, die halt irgendwie 95% des Umsatzes machen irgendwie eine Handvoll von Filmen und das sind dann die Marvel-Filme und wie sie alle heißen. Und da fällt es halt sehr schwer, sozusagen irgendwie mittelgroßen Film zu machen oder mittelgroßen Film irgendwie erfolgreich zu machen. Und das ist halt die eine Möglichkeit, wo sich Games hin entwickeln könnten. Dann gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, GTA und Call of Duty und keine Ahnung. Und die kriegen alles und da bleibt nichts übrig für den Rest. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante ist, wie es vielleicht im Musikbereich eher ist. Und das ist, dass es da heute sehr, sehr viel mehr Musik gibt als jemals zuvor und sehr viel spezialisierter und sehr viel für kleinere Zielgruppen. Da ist es dann halt eben so, dass, ich sag mal, wenn du auf, keine Ahnung, jamaikanischen Hip-Hop mit Techno, bla bla bla, was ich verstehst, dann hast du eine Chance, dass es da Bands gibt, die genau diese Musik für dich machen. Heißt aber natürlich auch, dass, wenn man sich Musik den Musikbereich anguckt, diejenigen, die Stadien ausfüllen, mit Ausnahme von wenigen Ausnahmen, Taylor Swift und so weiter, sind halt, keine Ahnung, dieselben, die es vor 30 Jahren gemacht haben. Ne? Das sind immer noch, keine Ahnung, Metallica und AC/DC und von mir aus die Rolling Stones. Und das heißt halt, niemand von denen wird, oder fast niemand von denen wird halt richtig groß. Ne? Weil du kannst dann eben in deinem Subgenre kannst du der Superheld sein, der den Mega-Burner gemacht hat, der halt irgendwie, jeder kennt den. Das heißt aber, die allgemeine Musikwelt oder die allgemeine Welt hat noch nie was von dem gehört. Und das ist halt die andere Möglichkeit, dass sozusagen sich alles super spezialisiert und super spitz sozusagen für bestimmte Zielgruppen Sachen entwickelt. Und das sind so diese beiden Extreme. Ne? Also Mainstream, der halt super breit geschmiert für alle ist, oder super spitz und irgendwo dazwischen oder eins von beiden oder irgendwo dazwischen werden wir uns halt mit Spielen entwickeln. Ne?
Also ich denke ja, man kann es ja mal von der anderen Seite aus sehen, wenn du mehr Budget hast für ein Spiel, dann hast du ja auch mehr Möglichkeiten. Wenn du jetzt als Indie, kleiner Indie ein Spiel entwickelst, hast du ja auch, musst du gucken, für welche Features gibst du Geld aus. Aber wenn du jetzt ein bisschen mehr Budget hast, warum solltest du nicht die Möglichkeit einbauen, Schwierigkeitsgrad zu wählen? Wenn du das gut machst, ja. Du, auch wenn es vielleicht manche so empfinden, aber eigentlich nimmst du ja niemand was weg. Ja, du gibst ja einfach nur mehr Leuten die Möglichkeit, dein Spiel zu spielen, ja. Und vielleicht die einen, die mehr auf die Story sehen, ja, und einfach die tollen Visuals und diese Welt genießen wollen, denen gibst du die Möglichkeit, auch das zu erleben, indem du ihnen einfach einen Schwierigkeitsgrad gibst. Und du gibst eben die Möglichkeit, der es mal durchgespielt hat, ja, und der es aber so geil fand, nochmal zu spielen, indem du ihm eine Möglichkeit gibst, es auch schwieriger zu spielen. Oder sogar zu sagen, hey, ich habe jetzt Bock, ein Spiel wirklich hardcore zu spielen, aber ich kann es einfach nicht. Also fange ich mit leicht an, bis ich es gelernt habe und dann gehe ich auf den Schwierigkeitsgrad. Ich finde persönlich als Spieler nicht, dass mir da was weggenommen wird, sondern dass mir was gegeben wird. Ich habe mehr Möglichkeiten. Ich kann auch Spiele spielen, die ich sonst vielleicht hätte nicht spielen können, weil ich es einfach nicht so drauf habe. Und wenn du das Budget das hergibst, ja, und du noch den Vorteil hast, dass die Leute eben dann auch Geld dafür ausgeben, denen du diese Möglichkeit gibst, finde ich eigentlich nichts Schlimmes dabei. Ja. Schlimm ist, wenn du es nicht anbietest, ja, wenn du sagst, okay, ich bin eigentlich jemand, der ein Actionspiel macht, ja, aber ich mache was draus, was eigentlich ein Casual-Spiel ist, eigentlich nur noch ein Klicker, ein Idle-Klicker ist dein Spiel, dann wird es bitter. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, finde ich eigentlich nichts Schlimmes, ja, und auch nichts
Ja,
Böses.
solange sozusagen die Herausforderung da ist und da sein kann. Ja, wir haben ja auch das erste Mal Schwierigkeitsgrade jetzt bei Atlas Fallen drin, hatten wir vorher nicht. Und es war natürlich auch die Idee, einfach zu sagen, lasst doch die Leute mehr ihre Erfahrungen selber mitbestimmen. Und es ist ihr Spiel und sie haben ihr Geld dafür ausgegeben, also lasst sie doch wählen. Und das finde ich auch, sollte eigentlich eher immer nur ein Plus sein. Und ich glaube, die andere Sache, die man nicht vergessen darf, das hast du auch so ein bisschen gesagt, so, es gibt einfach verschiedene Leute, die haben verschiedene Ideen und Ansprüche. Und wie Jan gerade gesagt hat, in einigen anderen Branchen gibt es einfach für verschiedene Leute sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Natürlich ist es bei Musik manchmal so, dass die Produktion nicht so teuer ist wie jetzt ein Spiel oder auch vielleicht ein Film. Von daher ist es vielleicht da manchmal einfacher möglich, auch mehr Vielfalt zu zeigen. Aber der andere Bereich, und ich glaube, der ist super wichtig, ist ja der Markt. Also wo kann ich diese Musik anbieten und wo kann ich diese Games anbieten? Und da hat sich ja in den letzten Jahren extrem viel getan, dadurch, dass ich sowohl auf Steam, aber inzwischen auch auf eigentlich allen Konsolen, und gerade Switch hat da auch nochmal richtig die Tore geöffnet, auch ganz besondere spezifische Spiele finden kann und spielen kann. Und ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Deswegen glaube ich, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen so, dass Firmen in unserer Größe dann eher etwas machen, wo man vielleicht auf viele Leute zugehen muss oder will. Auch, aber es gibt so viele neue Teams, so viele kleine Teams, die eben genau irgendeinen Unsinn machen. Vielleicht auch einfach, weil sie selber Bock drauf haben oder weil sie eben sagen, wie Jan das auch gesagt hat, so ein bisschen, wir hauen jetzt mal in die Nische rein und gucken, was da passiert und gucken mal, was da den Leuten gefällt. Ich denke, da ist so viel Nachwuchs da und es sind so viele Games da. Ich persönlich habe eigentlich immer das Problem, dass es zu viele Spiele gibt, die mich interessieren und dass ich keine Zeit habe, die wirklich alle auch nur anzuspielen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich in einer total spannenden Games-Zeit leben, wo gerade auch in Deutschland junge Teams, die vorher noch nie irgendwas gemacht haben, auf einmal mit super Spielen um die Ecke kommen. Ich meine, ein Beispiel ist ja auch bei uns in unserem kleinen Spotlight Publishing Label hatten wir jetzt mit Chained Echoes einen Computerspielpreis gewonnen. Und also beziehungsweise der Entwickler, eine Person, Matthias Linder, 7 Jahre Arbeit, bestes deutsches Spiel, total cool. Er hat es so verdient einfach. Und dem hat keiner erzählt, wie man Spiele macht. Dem hat auch keiner was von Markt und Zielgruppe erzählt. Der hat einfach gewusst, was er machen will. Der macht sein Ding, der zieht es durch und am Schluss ist er erfolgreich. Natürlich ist nicht jeder erfolgreich. Da muss man auch das Talent haben und das richtige Timing und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber es geht halt. Und es geht, ohne dass jemand mit riesen Budgets kommt oder mit einer großen Marke oder im Falle von uns mit vielen Anforderungen. Also ich glaube schon, dass da ja große, große Bandbreite da ist. Die Frage ist, wir als große Entwickler, unterstützen wir das genug? Helfen wir den Leuten genug? Und was ich finde, was ein spannendes Deathplay-Thema auch immer ist, kann man uns ansprechen? Können wir das unterstützen? Wie ist es bei euch, wenn ihr auf Veranstaltungen geht, wenn ihr jetzt auf der Gamescom zum Beispiel seid? Helft ihr, trefft ihr euch mit kleineren neuen Startup-Games, Indie-Entwicklern Und können die euch ansprechen? Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit gehört haben, dass Leute gesagt haben, ja klar, gibt es da den 13. King Art, Black Forest, aber da gehen wir nicht hin und rufen an und sagen, hallo, hast du mal einen Tipp für uns? Wie ist das bei euch? Gibt es da Kanäle? Gibt es da Zugang? Oder ist das schwierig?
Nee, machen wir schon. Also zum Beispiel, als wir letztens auf den German Dev Days waren, da haben auch ein paar Studios ausgestellt, was sie so gemacht haben oder junge Entwickler. Und da, wo es mir besonders gut gefallen hat, den habe ich halt irgendwie meine Karte da gelassen, habe gesagt, hey, wenn ihr Probleme habt oder Fragen habt, meldet euch. Und haben jetzt auch welche gemacht zum Thema Kickstarter oder macht das Sinn, Kickstarter zu machen oder nicht. Und das geht natürlich schon. Ich meine, wir haben alle viel zu tun, deswegen ist auch jetzt nicht beliebig viel natürlich, aber ich sag mal, wenn jemand coolen Scheiß macht, so, dann fällt es einem eben auch leicht, jemanden zu unterstützen. Wichtig ist, glaube ich, dieser erste Schritt, dass man halt eben erstmal wirklich merkt, dass jemand da wirklich hintersteht und wirklich schon coole Sachen gemacht hat und jemand wirklich sich den Hintern aufreißt und so weiter. Und dann ist, glaube ich, auch allgemein in der deutschen Branche immer Unterstützung nicht fern. Also ich glaube, das ist halt, ist keine Branche, wo sozusagen die Leute irgendwie nach unten treten oder versuchen halt irgendwie, ja, ich bin hier oben und ich will jetzt irgendwie, diese ganzen Emporkömmlinge, die sollen jetzt alle verschwinden. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so, sondern ich glaube halt, wir versuchen schon, jungen Entwicklern zu helfen, wenn wir das Gefühl haben, okay, die wollen sich auch selber helfen und die sind selber wirklich da hinterher und können coolen Scheiß machen, so, ne?
Wie ist bei euch,
Ja.
Adrian?
Ja, ich treffe ja viel eher so jetzt den regionalen Veranstaltungen. Jetzt hatten wir das Game State Festival, wo ich viel mit so Einmalentwicklern und so weiter gesprochen habe. Und auch mit Leuten, die jetzt jung in die Branche kommen von Hochschulen. Da kann man ganz viel sprechen und wir tauschen uns auch gerne aus. Und helfen ist immer so ein Punkt, ja, was kannst du jetzt als großes Unternehmen viel helfen, ja, aber man kann einfach miteinander reden, ja, und was die dann daraus mitnehmen oder nicht, ja, ist auch umgekehrt oft, dass ich viel mitnehme von dem, was die mir erzählen, ja, aber der Austausch ist da. Gamescom ist ein bisschen schwieriger, weil das sind eben wir die Kleinen, aber so regionale Veranstaltung, DevTest ist ja auch eher sowas, was intim ist, ja, da spreche ich mit ganz vielen und sprechen auch meine Kollegen und auch die Mitarbeiter von uns, die da sind, die sprechen ganz viel, man tauscht sich aus, und wenn es auch technisch wird, dass man sich auf technischer Ebene hilft, sagt, hey, so kannst du das machen oder mal ein paar Tipps zu Steam Releases und so weiter oder wie mache ich überhaupt jetzt eine Firma auf oder das passiert sowohl in diesen Gesprächen als auch strukturiert jetzt in Baden-Württemberg bei MFG, wo ich da habe ich irgendwie so Trainingskurse, Seminare gegeben für junge Entwicklerteams und sowas. Also das passiert und da sind wir, glaube ich, auch alle offen. Ja, und das ist überhaupt kein Thema. Was dann jeder für sich daraus wirklich zieht, ob ihm das weiterhilft, das ist eine ganz andere Frage.
Genau. Ich glaube auch im Zweifelsfall einfach mal darauf ansprechen und die meisten werden sicherlich helfen.
Das denke ich auch, ist eine total, total gute und wichtige Message. Deshalb, ich glaube, die deutsche Spielebranche, gerade so Companies wie wir, die jetzt länger dabei sind, die sind nicht verschlossen, die sind nicht abgehoben. Die haben nur, wie Adrian es auch ein bisschen gesagt hat, teilweise vielleicht nicht den Rahmen oder die Zeit, wo man irgendwie mit Leuten spricht. Und oft gibt es aber den Rahmen. Oft gibt es das, genau, wie du gesagt hast, Adrian, gerade auch wenn man vielleicht auf Messen ist. Einige funktionieren besser dafür, andere vielleicht nicht so. Aber ich glaube schon so ein bisschen der Schlüssel ist, ich glaube nicht, dass sozusagen die Spiele. Branche jetzt nur noch langweiligen Kram macht oder gerade irgendwie sich total zersplittert, sondern es ist eher so, dass sie sehr, sehr vielfältig ist und dass sie sogar jetzt in Deutschland, wo wir noch nicht so ein Riesenmarkt sind, wie vielleicht woanders auf der Welt, schon sehr, sehr viele verschiedene Games zu bieten haben. Und ich glaube, das ist gerade eine Sache, die jeder wirklich wahrnehmen sollte, wenn irgendwer Lust hat, was in der Spielebranche zu machen, geht auf die Veranstaltungen und sprecht die Leute an. Also ich kenne sehr, sehr wenig wirklich abgehobene Leute, die sich dann nicht Zeit nehmen dafür und keine Infos rausgeben. Ich würde jedem immer empfehlen, quatscht einfach die Leute an. Die meisten freuen sich darüber. Manchmal ist einfach der Kalender zu voll oder der Tag zu voll. Aber generell glaube ich, die Leute wollen sich sehr gerne helfen. Die Leute versuchen auch mehr Veranstaltungen ins Leben zu rufen, wo man sich entweder regional, wie du gesagt hast, Adrian, oder halt auch wirklich deutschlandweit, wie es in der Gamescom oder sowas, austauschen kann. Also nehmt es ruhig wahr und seid nicht zu schüchtern und quatscht die Leute an. Ich habe das Gefühl, ihr könnt wirklich da viel, viel Zuspruch bekommen. Und ich denke mal, es ist relativ wichtig, dass wirklich auch sich jeder die Zeit dafür nimmt. das zu machen. Sowohl von uns als größere Unternehmen, als auch die kleineren Indies, wirklich zu sagen, okay, ich investiere da rein, und dann kriege ich auch was dafür zurück. Ja, das heißt, ich würde sagen, so grob zusammengefasst, wir haben das Gefühl, glaube ich, aus der Branche raus, es ist sehr, sehr vielfältig. Man kann in alle Richtungen gehen, man kann mit großen Budgets arbeiten, da muss man eben gewisse Rahmenbedingungen erfüllen. Oder auch mit Marken, wie Adrian gesagt hat, da muss man eben mit, oder ihr beide, da muss man eben mit den Markeninhabern relativ viel diskutieren, hat seine Vorteile. Aber man kann auch einfach den verrücktesten Scheiß machen, den man will. Und man wird auch damit nicht im Regen stehen gelassen und man kann damit Erfolg haben. Man muss nur halt berücksichtigen. Vielleicht sind es weniger Leute, die das interessiert, aber vielleicht sind es genau die richtigen, auf die man Lust hat und vielleicht ist es genug, dass die Idee funktioniert. Also ich glaube, wir haben eine große Vielfalt und wir sind aber auch echt gespannt auf eure Kommentare. Findet ihr das auch oder findet ihr, nee, ist gar nicht so. Ihr habt das jetzt irgendwie ein bisschen schön geredet. Wir sind super gespannt darauf, wo ihr auch vielleicht noch ein bisschen mehr wissen wollt oder ein paar Details wissen wollt. Also schreibt es uns in die Kommentare, sagt uns Bescheid, was wären auch Themen, die ihr das nächste Mal gerne von uns hören würdet. Ja, und ansonsten freuen wir uns total, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, als Podcast bei der GameStar auf YouTube. Und ja, bis dahin, wir freuen uns und sagen bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ja.